DuckZen wird gesponsert von ESN Elite Sports Nutrition.
Herzlich willkommen, Raff, zu einer neuen Folge DuckZen. Auch herzlich willkommen an alle, die zuhören, eingeschaltet haben. Wie geht's dir erstmal?
Sehr gut. Welche Folge haben wir heute? Ich habe den Überblick verloren.
Wir sind bei Folge 6. Das ist unsere sechste Folge.
Folge 6. Ja?
Ja, sechste Folge.
Mit der Pilotfolge dazu, ja? Also mit inklusive Pilotfolge sind wir Folge 6.
Korrekt.
Krass, okay, das heißt, wir sind über der Hälfte. Aber Leute können gerne Kommentare da lassen, wie ihr DuckZen bis jetzt findet. Ich finde es toll. Ich finde es ein guter Podcast. Eine gute Geschichte wieder gemacht.
Ich habe mich auch ein bisschen durch die Kommentare mal durchgescrollt und viele sagen, sie wünschen sich, dass wir noch länger reden tatsächlich.
Krass. Ja, also das Ding ist halt mit dem länger reden, das ist genauso wie bei Auftritten. Viele sagen immer, ey, warum spielst du nur unter Anführungszeichen 1,5 Stunden? Bei meiner Tour will ich es jetzt länger machen, weil so viele es schon gesagt haben. Ich finde aber tatsächlich kürzer und explosiver immer ein Tick besser als super lang, wo sich dann irgendwann zieht. Weißt du, was ich meine? Ja. Also deswegen, ich finde unsere Länge eigentlich genau richtig, genau die richtige Sache. Manchmal sind wir auch drüber gegangen. 1 Stunde, 20 Minuten und so weiter ist viel. Ja. Was ist unsere erste Rubrik News? Was gibt's Neues, oder?
Ja, was gibt's Neues? Ganz okay. Genau.
Fragst du mich oder frage ich dich?
Ich frage dich als erstes. Alter, was gibt's Neues?
Dann habe ich was zu erzählen. Ja, ich bin krank geworden nach der letzten Podcast-Folge. Ich habe mich aber nicht hier angesteckt, aber ich habe bestimmt Leute hier angesteckt im Studio. Und,
ich bin verschont geblieben, das kann ich sagen.
Aber an sich alles top. Es war Heroes Festival. Und ich habe mich gerade verschluckt. Dafür öffne ich jetzt das Crank Energy von ESN.
Ich glaube ja, du hast so ein bisschen dein Jetlag nicht ganz verdaut, weil ich war nämlich in New York und mir ging es ein bisschen ähnlich wie dir. Ich habe so gegen den Jetlag gekämpft und bin dann tatsächlich am ersten Abend, keine Ahnung, um 11 ins Bett, am zweiten Abend 11:30. Und ich habe dann immer Punkt 17 Uhr in New York Bauchschmerzen
voll
bekommen.
Ich auch, genau dasselbe. Also bei der letzten Podcast-Folge habe ich ja gar nichts gegessen, konnte ich überhaupt gar nichts essen, auch beim Nauseweg nicht. Aber mir ist dann schlimmer geworden. Habe trotzdem das Heroes gespielt und war geil. War wirklich top. Hätte ich mir nicht gedacht zuerst. Ich dachte mir, okay, ich gehe dorthin und dann, keine Ahnung, mache ich Dings Breakdance in der Kabine und bleib liegen und so, aber war aber geil.
Ist für dich eigentlich klar? Also musst du eigentlich, auch wenn du krank bist, spielen?
Normalerweise ja. Also das einzige Mal in meiner Karriere, wo ich wirklich etwas verschoben habe, war jetzt da mit dem Hörsturz, weil das einfach eine andere Sache ist. Mhm. Aber für die mein Buch gelesen haben, auch auf Palmos Plastik Tour 2, glaube ich, da war ich die Hälfte der Zeit krank. Aber da gab es auch Momente, wo Bones und ich einfach so 20 Minuten vor der Show beide angeschlossen an irgendwelchen Infusionen komplett kaputt. Auf Palmos Plastik 3 hatte, glaube ich, Bones Corona. Also man spielt, man muss spielen einfach, das ist normal. Also ich war auch am Vortag vom Heroes, haben mir auch, also mein Arzt meinte auch, ey, bleib zu Hause, wisst ihr, du bist wirklich am Arsch, weißt, du hast Fieber, du hast Ding, du hast alles. Und ich dachte mir, okay, wenn ich, geht nicht. Weißt du, vor allem jetzt nicht nach dieser ganzen Tourverschiebung und so weiter, kann ich mir sowas nicht leisten. Ich muss runter. Bin dann mit Momo runtergefahren mit dem RSQ8, hab gespielt, bin wieder raufgefahren. Aber während ich auf der Bühne war, locker, Wahnsinn. Besser, als wenn ich gesund bin.
Kriegt man nochmal so Adrenalin.
Ja, und man kriegt irgendwie so eine Art Lockerheit, weil du einfach fieberig bist und so, und dann spielst du einfach sehr, sehr locker dein ganzes Ding runter. Also ich will jetzt nicht immer krank sein, aber es war irgendwie, hat sich ganz geil angefühlt, krank zu sein.
Also falls irgendwer zuhört und auch beim Festival war, kann er ja gerne mal kommentieren, ob voll er irgendwas mitbekommen hat.
Aber genau.
Irgendwas.
Nee, aber war geil, war alles gut. Und jetzt danach, ich habe mich musikalisch wieder, also es gibt ja auch immer die Rubrik der Track der Woche.
Ja, genau.
Das ist ich habe einen neuen Künstler entdeckt und das ist für mich immer sehr besonders. Also nicht ein Künstler zum Signen, sondern Künstler, den ich sehr höre. Der ist aus Frankreich. Der ist Wakra.
Wakra.
Und das Krasse an diesem Künstler ist, also das ist Afrobeat, Afro, quasi da diese neue Welle in Frankreich, die es eh schon so 2-3 Jahren gibt. Mhm. Und das Krasse an dem ist, man wusste zuerst nicht, ob seine Frau oder ein Mann ist. Und ich, als ich es gehört habe, wusste ich auch nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Und dann habe ich das Beat gesehen und gesehen, okay, es ist ein Mann, ein weißer Mann. Mhm. So der richtig Afrobeat, wirklich heftig. Und ja, auf jeden Fall, auf den habe ich mich ein bisschen da eingefahren, oder wie man sagt. Und den höre ich sehr, sehr, sehr stark. Und deswegen in die Dark Zen Playlist auf jeden Fall Wakra mit Tiki Taka. Heftiger Song.
Also werd ich safe reinhören.
Musst du checken. Das ist wirklich, wirklich krass. Das hat mir auch ein bisschen meine Liebe wieder geweckt an diesen ganzen Afrobeat-Sachen, die wir eigentlich mit Ohne mein Team und Primo und so weiter, hab ich für mich so totgeritten irgendwann, dass ich das nicht mehr hören konnte. Wenn ich so ein Afrobeat-Sample hatte, war ich, na, bitte nicht. So, aber jetzt irgendwie fängt es an, mir wieder zu gefallen. Das ist geil.
Geil.
Ja, ich probiere es im Studio und so.
Höre ich rein, hören viele rein, glaube ich.
Yeah.
Ich hatte auch einen kleinen emotionalen, musikalischen Moment.
Ach.
Ja, es war, ich war in Wien, war im DM, ein paar Sachen holen. Das war kurz vor Abflug New York, letzten Besorgungen machen. Und ich kaufe mir nämlich immer eine frische Zahnbürste. Ich bin so, wenn ich reise, kaufe mir immer eine frische Zahnbürste.
Eine analoge Zahnbürste, keine elektrische.
Eine analoge.
Okay, ja.
Immer.
Okay.
Immer. Eigentlich immer zwei, weil ich bin mir nicht sicher, wenn ich die in der Dusche liegen lasse im Hotel, mache ich immer eine neue auf eigentlich, weil ich denke mir dann immer, okay, wenn die Reinigungsfrau kommt und alles sauber macht, vielleicht, weiß nicht, putzt sie dann gerade mit den Handschuhen die Toilette und dann geht sie in die Dusche und nimmt meine Zahnbürste.
Okay,
ja, weißt du?
Schon, okay, krass. Ja.
Aber auf jeden Fall habe ich diese Besorgung, bin nach Hause, es waren 30 Grad in Wien und dann habe ich neue Linkin Park Track gehört.
Ja, der ist auch auf 1 und so weiter. Wieder das erste Mal, dass irgendwas mit Gitarre auf 1 ist.
Und ich hatte echt so einen emotionalen Moment, dass mir bei 30 Grad draußen so kühl wurde,
krass.
So schüttelfrostmäßig.
Heftig. Ich habe den noch gar nicht gehört, den Song. Aber ich freue mich sehr, dass wieder was mit Gitarre und so weiter in den Charts ist. Ich freue mich sehr, sehr, sehr drüber. Ich habe zum Beispiel meinen emotionalen Moment, den ich hatte, ich habe wieder Metallica-Album gehört. Gestern beim Training Black-Album gehört und es ist einfach unfassbar, was die musikalisch so wirklich unglaublich.
Hast du einen All-Time-Favorite-Track von Metallica?
Von Metallica, ja. Und zwar Unforgiven. Ist für mich der krasseste Metal-Track, den es jemals gab. Ist unfassbar.
Nice. Ich liebe Whiskey in a Jar.
Ja, das ist alles so das neue Metallica,
nee,
oder?
Das ist auch alt. Whiskey in a Jar war damals, es war dieses Video, wo die in dem Haus sind, da gab es diese Party und die haben alles zersmashed eigentlich.
Ist aber trotzdem
also nicht
für,
ganz alt,
genau,
aber
für mich ist neu. Ja. Also für Load war für mich schon das neue Metallica. Das waren, die haben sich da die Haare geschnitten und ab da waren die für mich durch. Ab da haben die für mich ausgesehen wie Cowboys und irgendwie konnte ich mich nicht mehr damit identifizieren. Die waren nicht mehr die langhaarigen, weißt du, Zerfetzer. Ja.
So, ich habe mir wieder natürlich eine Rubrik für heute rausgesucht, eins seiner Prinzipien. Und zwar reden wir heute über Profit versus Konsequenz.
Geil. Ist für mich tatsächlich mein Lieblings-Dark-Zen-Punkt aktuell.
Ist das, als du das Buch geschrieben hast, ging das so locker runter?
Ja, ehrlich, also ich könnte natürlich die romantische Version erzählen, dass ich vor einer Buddha-Statue war und dann ist mir das gekommen, dachte mir, ja, genau das. Aber tatsächlich ging es überhaupt nicht locker runter. Aber das waren alles Punkte, die dazugekommen sind, wirklich aus Erfahrung. Weil ich mir einfach so oft gedacht habe, okay, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und auch mit Bones ganz oft Gespräche hatte, Profit versus Konsequenz. Ey, soll ich den jetzt schimpfen, soll ich das jetzt machen? Und dann denkt man immer darüber nach, okay, was habe ich davon? Mhm. Und was bringt mir das Spaß? Weißt du, was ich meine? So, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, voll oft bei Postings, weißt du, was ich meine? Du willst irgendeinen Post machen mit irgendeinem witzigen Spaß, der aber vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen?
Missverstanden?
Sarkastisch ist, okay. Vielleicht missverstanden wird und dann denkst du, okay, was bringt mir das tatsächlich, wenn ich es jetzt poste? Wie viel Spaß bringt es mir und wie viel Nerverei bringt es mir, wenn ich jetzt falsch verstanden werde? Weißt du, was ich meine? Und dann denke ich mir einfach, okay, scheiße, ich poste es nicht.
Ja.
Weißt du, weil das bringt nichts.
Also im Kapitel geht es sehr viel um, wie man richtige Entscheidungen trifft.
Ja.
Ja, ich glaube, darüber können wir jetzt auch ausführlich nochmal reden. Aber ich würde auch gerne mit dir darüber hinaus, weil es ja auch um Profit geht, ein bisschen über Geld reden. Ich glaube, ein Thema, was viele interessiert, worüber ja auch in Deutschland nicht viel gesprochen wird.
Ja.
To be honest, Österreich auch nicht.
Mhm.
Von daher finde ich das sehr spannend. Aber erklär mal, was für dich so...
Wie viel Geld hast du
Wie viel
jetzt
Geld hast du
auf
deinem Sparkonto?
Auf deinem Sparkonto und jetzt auf dir.
Aber Stichpunkt Entscheidungsfindung. Wie, weil du hast gesagt, das ist eins deiner Lieblingsprinzipien, weil du es sehr, sehr oft fast täglich anwendest.
Mhm.
In welchen Bereichen wendest du es an und wie gehst du Entscheidungsfindung an? Große, sowohl große als auch kleine.
Eigentlich immer nach diesem System Profit versus Konsequenz. Also du kannst natürlich geschäftlich anwenden, da wende ich sehr, sehr oft an. Natürlich bei einer Entscheidung, okay, also ganz Basis, so wie es halt klingt, so wenn du Werbung schalten willst oder wenn du eine Werbung machen willst, Profit versus Konsequenz, also du hast so und so viel kostet und so viel kriegst du raus, das ist mal die Basic, aber du kannst halt bei ganz vielen Dingen anwenden, bei täglichen Entscheidungen einfach, du kannst sogar anwenden zum Beispiel mit Freundschaften, weißt du, so was ist der Profit, auch wenn der Profit sich hart anhört, weil du musst ja keinen Profit ziehen, also keinen finanziellen Profit aus einer Person, aber trotzdem geht's immer am Ende darum, was hast du von der Person, weißt du, was bringst du der Person mit, und da gibt's wirklich ganz, ganz viele, ganz viele Bereiche in meinem Leben, wo ich das gut anwenden kann.
Lass uns mal beim Business bleiben, wie du es da anwendest. Hast du da gewisse Regeln? Weil ich habe so ein bisschen, es gibt drei Möglichkeiten für mich immer. Entweder es ist gutes Geld, das Produkt ist gut oder die Brand ist gut, mit denen ich arbeite. Dann ist es auf jeden Fall ist es super. Best Case ist natürlich, Geld ist gut und Produkt ist Bombe.
Genau. So. Ja.
Oder wenig Geld, aber Brandprodukt ist so, dass man sagt, es ist eine gewisse Reputation. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Louis Vuitton arbeite, sage ich, okay, brauche ich jetzt keinen...
Genau, also, würdest du auch... Ja, genau, und bei mir genau dasselbe. Also da gibt es für mich eine andere Regel, die ist doch ein bisschen Image vor Kohle. So, also die gilt allgemein. Also allgemein würde ich niemals mein Image mit etwas kaputt machen, egal für wie viel Geld. Weil das Ding ist halt, ich habe... Keine Ahnung, inzwischen schon 24 Jahre oder so Raf Camora aufgebaut oder meine Person als Musiker. Da gibt es eigentlich keinen Betrag, der mir das wert wäre, dass ich mir das kaputt machen würde. Allerdings, wie du schon sagst, bei Deals ist es oft so Profit versus Konsequenz. Also was bringt dir das? Weil am Ende, natürlich, es hört sich super arrogant an, wenn ich sage, Geld ist nicht alles etc. Aber... du machst dir ganz viele Türen zu, wenn du manchmal Sachen machst, wo du vielleicht dir am Anfang denkst, okay, das ist ein krasser Profit, den du da hast. Allerdings gibt es dann andere Entscheidungen, wo du dir auch, also ich sag dir zum Beispiel ganz ehrlich, White Crocodile war für mich eine profitvolle Konsequenz. Ich bin kein Zuckertrinker, aber ich dachte mir, okay, warum nicht? Viele Leute trinken es, Limonade ist jetzt nichts Schlimmes, weißt du, es gibt Cola, Fanta, weißt du, trinken die Leute auch. Ich habe kein Problem damit, das zu verkaufen und zu vermarkten. Und wenn es geil gemacht ist, dann warum nicht? Und deswegen dachten wir uns, okay, ist cool, kann man machen, aber ist jetzt auch nicht für mich das leidenschaftliche Projekt, wo ich mir dachte, wow, ich will jetzt unbedingt eine da. Es war einfach klar Business. So. Aber es gibt halt andere Dinge, wo ich mir denke, genau wie du sagst, okay, die Konsequenz ist, dass zum Beispiel es gut für mein Image ist oder es ist eine Sache, die mich weiterbringt in meinem Leben, vielleicht abseits von Raf Camora. Dann bin ich halt bereit, zum Beispiel auf Konsequenzen. Ja, und es ist aber wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen.
Kannst du dich an eine richtig harte Entscheidung erinnern, die du mal treffen musstest?
Boah.
Oder fangen wir so an, während du überlegst. Triffst du immer eine Entscheidung oder sagst du manchmal, okay, lass mal laufen, regelt sich von alleine?
Nee, ich treffe immer eine Entscheidung. Ich treffe wirklich immer eine Entscheidung. So, es gibt manche Dinge, wo ich tatsächlich auch bei 500 PS sage, so manchmal gibt es Probleme, aber es regelt sich von selbst. Es gibt Dinge, wo ich weiß, okay, das wird sich von selbst regeln. Aber da habe ich ja auch eine Entscheidung getroffen, das einfach sein zu lassen. Ja. Aber an sich bin ich wirklich ein Entscheidungstyp. Und ich wiege das dann eben auch ab nach Profit versus Konsequenz. Und das ist halt wirklich gut. Das ist so, wenn du in Streitsituationen ist manchmal gut, weißt du, weil du dir denkst, okay, du bist gerade super emotional, du würdest am liebsten zu der Person nach Hause fahren und Einzelkampf machen in einem Oktagon, weil du es nicht aushältst gerade. Und dann denkst du, okay, gut, der Profit, den ich jetzt gerade habe, ist, dass ich mich abreagiere und dass ich meine Emotionen freien Lauf lasse.
Und die Konsequenz?
Die Konsequenz ist, dass ich danach entweder fick ich mich selbst damit oder... es gibt wieder ein Echo, weißt du, was ich meine? Und ich stecke dann in irgendeiner Sache fest, die mich extrem viel Zeit kostet, extrem viel Energie kostet und am Ende verliere ich damit Zeit, verliere Geld, verliere Nerven und deswegen Profit versus Konsequenz. Und es gibt wirklich ganz, ganz, ganz viele Beispiele, wo also, das einfach passt.
Sagst du so Dinge, die man dann schwer beeinflussen kann, regelt Karma, früher oder später?
Dinge, die man schwer beeindrucken, naja, das Ding ist halt so, angenommen, nehmen wir einfach ein Beispiel, so, irgendwer disst mich, so, ja, zum Beispiel. Das Ding ist halt so, Profit versus Konsequenz, okay, wenn ich jetzt ein Rapper bin, wo es mir guttun würde, für meine Karriere es zu machen, weil es Aufmerksamkeit bringt und so weiter. Natürlich denkt man, würde man dann darüber nachdenken, das dann vielleicht zu machen, wenn man der Typ dafür ist. Mich hat es sowieso nie interessiert. Aber das dann zu machen, weil es dir geschäftlich was bringt. Wenn du aber in der Situation bist, wo es dir geschäftlich einfach überhaupt nichts bringt, weil der Typ, der dich disst, vielleicht 5000 Mal kleiner ist als du, dann hast du ja nur Minus. Mhm. Weißt du, das Einzige, was du hast, ist Genugtuung, eigene Genugtuung, die aber nicht lange hält. Mhm. Weil du disst den zurück und dann kommt der nächste Diss-Track, weißt du, so. Und dann hört er nie auf. Und am Ende hast du nur Minus, nur Minus. Und bei manchen Kollegen, die Leute dissen, wo ich finde, tut nicht Not, bringt nichts, habe ich denen auch teilweise gesagt, ey, das ist jedes Mal, wie wenn du dieser Person eine Pizza schenkst. Weil du gibst Aufmerksamkeit, plus du gibst das, plus du gibst das und sie interessiert doch eh keinen mehr. Also es ist nicht so, dass du den verletzt oder der dich verletzt oder sie dich und keine Ahnung. Das ist einfach, da ist Profit versus Konsequenz ein ganz großes Ding und halt im Business natürlich auch. Also wir haben ja schon vorher darüber gesprochen. Ich mache ja, du meintest, dass zum Beispiel in der Modewelt oder in den Leuten, die mich halt einfach nur kennen als Raf Camora, denken sie, ich bin ein ohne mein Team Afro-Trap-Künstler, aber ich mache ja tatsächlich auch viele Sachen nebenbei. Also ich habe wirklich viele Business nebenbei laufen und
werden wir gleich noch drüber reden, auf jeden Fall. Lass uns kurz zurückspringen zu den Entscheidungen, sowohl beruflich vielleicht kannst du dich an eine erinnern, die wirklich hart war, und auch privat, menschlich, wo du eine harte Entscheidung treffen musstest. Und wie gehst du damit um, auch solche schwierigen Entscheidungen zu treffen? Weil ich glaube, jeder kennt das, du musst eine schwierige Entscheidung treffen irgendwie, kriegst schon Bauchschmerzen oder so, weil du vielleicht Schiss hast, Leuten vor den Kopf zu stoßen und so weiter. Wie gehst du damit um?
Man muss einfach den Mut haben, das zu machen. Du musst
vermeiden.
Du musst vermeiden. Und am besten ist aber, du wählst dir dein Mittel, wie du es am besten findest, sozusagen. Ja, wenn du, ich gehe jetzt mal vom Beispiel A, du hast eine Freundschaft mit jemandem, der, es gibt super aufbrausende Leute. Mhm. Weißt du, es gibt Leute, die sind super aufbrausend, super nervig und die lassen mit sich nicht reden. Es ist einfach in deren Charakter, das einfach schwierig ist. Dann musst du dich nicht dafür entscheiden, wenn du weißt, du willst diese Freundschaft beenden, du musst dich nicht mit der Person noch treffen, nochmal Abendessen gehen, um das der Person zu erklären. Am Ende, das, was du willst, ist diese Freundschaft beenden. Die Person wird dich danach dann eh dafür sozusagen hassen oder irgendwie was gegen dich haben, dass du es gemacht hast. Auch wenn im ersten Moment gesagt wird, ja, ist alles gut und wir bleiben frei, ist nicht so. Die Person wird am Ende abgefuckt sein. Das heißt, wie auch immer du es machst, kannst du es dir dann am Ende sowieso überlegen, weil vielleicht hilfst du der Person sogar noch ein bisschen, wenn die sich denkt, bah, die Person hat das so und so gemacht und so. Und deswegen, ich sag, dass die Hemmschwelle weniger hoch ist, etwas zu machen, was wirklich wichtig ist für dein Leben, wenn du es dir so zurechtlegst, dass es für dich passt. Mhm. Weißt du, auch eine kleine, zum Beispiel als ich der Frequency-Auftritt, der hat mich sehr, sehr nervös gemacht. Das ist jetzt auch ein bisschen wieder Springen zum Eislaufen, aber der Frequency-Auftritt hat mich so nervös gemacht und ich dachte mir, okay, weißt du was, ich mache mir eine kleine Belohnung, ich fliege danach nach L.A. Mhm. Und dann freust du dich gleichzeitig, wie du nervös bist vor irgendwas, freust du dich schon auf etwas Gutes, weißt du? Und Beispiel hinkt sogar auf den Armen, wenn ich gerade sage, zum Beispiel, hey, heute mache ich mit meiner Freundin Schluss, danach gehe ich Eis essen. Weißt du, ich meine, ein ganz blödes Beispiel, aber immer das Ding ein bisschen verbinden mit etwas Gutem. Yeah. Weißt du, und dann fällt es leichter manchmal, manche Entscheidungen zu treffen.
Wenn man so ein Ziel hat.
Wenn ansonsten, okay, gut, voll das Drama und das, und also jetzt nicht bezogen auf Schluss machen, sondern im Allgemeinen. Es gibt wirklich Entscheidungen, die ich auch schon treffen musste, die so schwer sind.
Erzähl, das wäre die nächste Frage.
Ganz viele. Also ich hatte, ich musste Leuten teilweise, Es geht nicht um verbieten, aber du musst ja manchmal Leuten noch sagen, wo die Grenzen sind. Weißt du, was ich meine? Und du hast ja manchmal auch in der Rap-Welt vor allem mit Leuten zu tun, die jetzt nicht vom Beruf Diplomaten sind oder vom Beruf irgendwie, keine Ahnung, so, weißt du, so Pädagogen, sondern es sind Leute, die sind nicht gewohnt, dass sie ein Nein bekommen. Die kennen das nicht, die kriegen kein Nein. So. Solchen Leuten zu sagen, da ist deine Grenze und da geht's nicht weiter, ist schwierig. So, und das sind wirklich Sachen, wo du manchmal Bauchschmerzen hast, aber du weißt, du musst es tun, weil wenn du es nicht machst, hältst du deine Grenze nicht ein und danach, weißt du, ist einfach nicht gut für dein Leben. So, und da kannst du auch machen, Profit versus Konsequenz. Okay, der Profit, dass ich jetzt nicht auf meine Grenze achte, ist die Konsequenz, dass dieser Mensch mit dir dann vielleicht danach macht, was du willst. Mhm. So, weißt du? Oder diese Firma oder was auch immer, so weißt du, und deswegen einfach ganz klar eine Linie ziehen und einfach ganz hart dagegen halten. Und das habe ich schon oft machen müssen.
Baust du dir in deinen Beziehungen, sowohl privat vielleicht nicht, aber beruflich immer so ein Abwehrmechanismus schon im Vorfeld ein? Also was ich damit meine ist, ich bin zum Beispiel jemand, der, wenn er beruflich kommuniziert, höre ich oft immer, wenn ich schreibe E-Mails oder WhatsApp im beruflichen Kontext, sehr kalt, weil ich immer schreibe, ich schreibe den Satz, Punkt. Also sehr emotionslos, sehr ohne Emojis oder so, weil ich es einfach einfacher finde, schon auf der Basis zu sein. Und wenn mal was ist, was vielleicht wichtig ist, was unangenehm ist, dann kann ich es einfach ganz rational schreiben. Voll.
Also man muss immer ein bisschen jonglieren zwischen dem Punkt kalt und unsympathisch und halt kalt und sachlich. Ja. Aber ich bin auch, ich stelle gerne Dinge klar, direkt von Anfang an. So, wenn ich einfach merke, eine Person oder ein Geschäftsmann oder Frau ist super persönlich und hey und ja, und dann gehen wir nochmal was trinken und dann können wir ja das und dann ja, wow. Werde ich dann nicht gleich sagen, hey, glaub mal nicht, dass du mein Freund, also das werde ich jetzt nicht sagen, aber ich halte die Sachen auch relativ kühl ich habe auch ein bisschen ein Glück durch meine Ausstrahlung, dass ich sowieso jetzt von meiner Ausstrahlung her jetzt nicht der
Jonglierball bist.
Der Jonglierball bin. Also wenn Bones und ich in einem Raum sind, spricht man immer eher Bones an als mich. Also ich wirke immer ein Stückchen kühler als andere. Das ist manchmal ein bisschen ein Vorteil, manchmal aber auch ein Nachteil, weil dich Leute dann auch manchmal unsympathisch finden oder arrogant oder kühl oder was weiß ich was. Aber da passe ich trotzdem auf jeden Fall auf. Also meine Grenzen halten ist ein ganz, ganz wichtiges Ding.
Bist du pragmatisch oder eher emotional?
Ich bin sehr, sehr emotional, halte aber meine Sachen pragmatisch. Also ich respektiere, dass meine Emotionen da gerade so sind, aber bin mir dann im Klaren darüber, dass zum Beispiel meine Emotionen jetzt nicht auf 37 Grad Celsius Körpertemperatur, sondern gerade auf 42 sind. Ich weiß das auch gerade. Ich akzeptiere, ich lasse meinen Körper diese Reaktion machen, beeinflusst aber nicht meine Aktion davon.
Das heißt, emotional triffst du nicht wirklich Entscheidungen.
Also manchmal natürlich mache ich es, weil ein Handy hat man leider fast immer in der Hand und manchmal ist es wirklich verdammt schwer, WhatsApp zuzumachen und zu sagen, nee, warte jetzt nicht. Sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Und vor allem jetzt mit meinem Management oder Produzenten oder Sachen, die halt super nah sind, weil es einfach um deine Karriere geht, um deine Musik, um deine Kunst. Das ist manchmal tatsächlich wirklich schwierig. So, aber ich versuche trotzdem, also wenn es jetzt in die Außenwelt geht und so, mich wirklich zurückzuhalten und wirklich zu gucken, weil meiner Meinung nach, ich habe nie den Typen respektiert, der auf dem Tisch steht und rumschreit und seinen cholerischen Ausbruch bekommt, niemals. Das fand ich nie cool. So, auch bei keine Ahnung, welchen Kämpfern oder so. Ich fand nie die cool, die dann auf der Bühne standen und geschrien haben und gesagt, hey, you, fuck you, and man, I'm your mother. Das fand ich nie cool. So, das war immer für mich eher ein Zeichen von Schwäche, eher ein Zeichen von keine Kontrolle über sich selbst, was halt auch eine Schwäche ist. Deswegen finde ich halt die Japaner so krass.
Lass uns ein bisschen den Bogen spannen und über Profit reden und auch über Geld reden. Hat sich mit der Zeit, wo du ja dann so ein bisschen finanzielle Unabhängigkeit und Stabilität und Sicherheit gewonnen hat, deine Entscheidungsfindung geändert über die Jahre? Also gehst du anders ran als jetzt, sage ich mal, 2014, wenn du eine Entscheidung treffen musst?
Ja, also das Ding ist natürlich, wenn man mehr Mittel zur Verfügung hat, denkst du über kleinere Sachen weniger lang nach. So, weißt du, dann denkst du, okay, fuck, für den Betrag habe ich auch schon dümmer ausgegeben als jetzt da bei dieser Entscheidung und dann denkst du über diese Entscheidung nicht so lange nach, weil du denkst, okay, so wie bei Invest sagt man ja immer, es sollte ein gewisser Prozentsatz von deinem Ding sein, über den brauchst du nicht nachdenken und so treffe ich die Entscheidung auch. Also wenn es jetzt um einen so kleinen Prozentsatz meines Vermögens geht, denke ich mir, okay, gut, den kann ich auch verzocken, blöd gesagt. Das hat's geändert, aber ansonsten bin ich trotzdem noch ein Typ, der jetzt eine Metapher, aber wenn ich jetzt ins Restaurant gehe und ich habe zu viel bestellt, nehme ich es mir trotzdem noch mit nach Hause. Also ich bin jetzt dann nicht, dass ich mir denke, okay.
Na, du bist kein Typ, also wenn ich das sage, du bist kein Typ, der das Geld zum Fenster rausschmeißt, wie vielleicht andere Kollegen in der Branche. Weil ich kann mich erinnern, lustige Story, das war der Steven Seagal-Abend.
Ah, ja, in Dubai.
Ja, ja. Mhm. Ich kann mich erinnern, da hast du damals, ich weiß nicht, wer es war, hast du mal Lenang, ich weiß gar nicht, geschrieben, mit deiner Managerin geschrieben, und gesagt, sie muss dein Limit draufsetzen.
Mhm.
Und es war 2000, war das 2020 oder 21?
21.
Und dein Limit für die Kreditkarte war bei 5000 Euro.
Ist immer noch.
Also das wird keiner glauben eigentlich.
Ja, es ist immer noch so.
Also,
ich habe immer noch eine 5000, deswegen habe ich auch immer ein bisschen Bargeld da. Aber ist, also außer jetzt.
Ja, ja.
Ja, ist tatsächlich immer noch so. Also ich habe auch manchmal immer noch, wenn ich bei der Kasse stehe und manchmal Sachen bezahle und so, ein bisschen diesen Bammel, dass es jetzt nicht geht. Da habe ich tatsächlich auch noch. Ich glaube aber, ich habe letztens darüber nachgedacht, was vor acht Jahren war, da war mein großer Durchbruch mit Palmos Plastik. 8 Jahre davor war mein allererstes Album und 8 Jahre davor habe ich eigentlich begonnen mit meiner Karriere. Das heißt, ich war doppelt so lang erfolglos wie erfolgreich. Ja. So, weißt du, das ist normal. Ich war 16 Jahre ein Sandler und 8 Jahre nicht Sandler. Weißt du, das heißt, du wirst natürlich dann immer noch in deinem Kopf, bist immer noch ein Sandler. Sandler, Österreich für Penner.
Also glaubst du, dass darüber reden viele. Es gab auch mal, ich weiß gar nicht, was war, ich glaube, ich habe irgendwann mal ein Interview gehört, wo Klaas gesagt hat, dass er Angst hat, also Klaas von Joko und Klaas, dass er Angst hat, morgen kein Geld mehr zu haben.
Ja.
Also kannst du das, oder viele sagen ja auch, dass wenn sie, ich meine, wir sind relativ ähnlich, ohne viel aufgewachsen, aber viele sagen ja dann immer, dass so dieses Gefühl, was du hast, keine Ahnung, wenn 6 Uhr morgens Inkasso klopft oder gelber Zettel kommt, voll, dass das nie wirklich weggeht.
Ja, ja.
Wie du gerade sagst schon, du bist an der Kasse und denkst, okay, du hast immer noch das Gefühl, dass die Karte vielleicht nicht gehen würde.
Ja, das Gefühl habe ich auch noch. Allerdings muss ich sagen, dass ich hatte mit Bones letztens die Unterhaltung, weil Bones und ich haben in einem bestimmten Jahr ein bisschen zu viel gekauft, sozusagen. Die Immobilie und die Immobilie und die Immobilie und das Auto und das. Und irgendwann war so, ey, pass mal auf, weißt du, weil irgendwann musst du auch gucken. Es gibt Steuern, es gibt Steuervorauszahlungen, es gibt das. Und das läppert sich, vor allem so bei Immobilien und vor allem Investments und so weiter. Ja. Und ich muss aber sagen, dass der Moment, wo mir das gesagt wurde, auch in mir etwas angeregt hat, wo ich mir gedacht habe, okay, passt, halt, durchdrehen, nochmal Gas geben, nochmal ran schaffen und so weiter. Also ich finde das Gefühl gar nicht schlecht, das zu haben. So, aber ich habe es auf jeden Fall auch. Also es ist auf jeden Fall auch so, dass du nie ganz vergessen wirst, wie es ist. Auch wenn du dir 5000 Mal deine Verträge anschaust mit dem Anwalt, wo du weißt, okay, du hast die Immobilie. Weil ich habe immer das Gefühl, dass Leute, die eher aus einfachen Verhältnissen kommen, also nicht reich geboren sind, dass die sofort anfangen, Dinge zu kaufen. Immobilien, Eigentum, vier Wände, Sachen, die anfassen können. Mhm. So, also sowas bei mir. Mit dem ersten Geld, was ich hatte, habe ich sofort eine Immobilie gekauft. Mhm. Sofort. Das ist mein erster Vorschuss Immobilie gleich. Und das ist das Ding, was mir natürlich Sicherheit gibt, wo ich mir denke, okay, solange jetzt nicht ein kompletter Atomkrieg passiert, habe ich damit eine Sicherheit. Ich weiß, ich kann dort wohnen, ich kann es verkaufen, ich habe einfach eine Sicherheit. Aber egal, wie oft ich mir die Verträge anschaue und weiß, okay, das, ja, es geht nicht weg. Es ist trotzdem so, dass man sich denkt, okay, wow, und das und Michael Jackson ist auch Meier gegangen und er hatte 50.000 Häuser, der Schauspieler ist auch Meier gegangen, weißt du, was ich meine? Also,
aber ist ja dann auch was du weitergeben kannst. Das ist ja auch dann, wo du sagst,
für
okay,
für meine nicht existierenden Kinder, die
nächste Generation, ne? Ich glaube, vor Holz dreimal.
Nee, wird schon.
Viele Leute, wenn sie mich zu dir fragen, wenn sie jetzt den Podcast sehen oder wenn wir irgendwas anders machen, fragen natürlich immer, okay, wie ist denn der so?
Mhm.
Dann sage ich immer, ist ein normaler Typ. So wie ich ihn kennengelernt habe.
Ein arroganter
ein ganz normaler Typ. Liegt vielleicht auch daran, unter den Umständen, wie wir uns kennengelernt haben, weil du damals warst in einem kleinen Low.
Ja, voll.
Da haben wir uns kennengelernt, haben viel geredet über Gott und die Welt, über alles eigentlich. Und dann kommt natürlich auch immer die Frage, ja, okay, wie viel Geld du hast. Ich sage mal, ich keine Ahnung, was der auf Gott hat, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Ich weiß aber, dass du sehr viel machst und sehr viel arbeitest. Und dann zähle ich so ein bisschen immer auf, was du eigentlich machst. Und viele sind überrascht, weil viele haben wirklich, wie du sagst vorhin, die Meinung von dir, okay, der rappt ein bisschen und hat sich vielleicht ein paar Immobilien von dem Geld, was er da bekommt, gekauft.
Mhm.
Viele wissen aber, okay, deine Fans, die werden es jetzt wissen, für die wirst du es wiederholen, aber ich glaube, viele wissen gar nicht, was du eigentlich alles machst.
Ja. Puh, also...
neben der Musik.
Neben der Musik, also... Das erste, also ich will es nicht mal Side-Business nennen, weil teilweise ist Side-Business dann schon runtermachend, weil es sehr wichtige Felder sind in meinem Leben auch. Also ich habe das erste große Business, was ich neben der Musik habe, ist halt RBK. Mhm. Das ist die Management-Firma, die ich habe mit Ronny. Und da sind wir wirklich am Arbeiten seit Jahren. Also wir haben ja seit
Du hast Musikmanagement auch studiert, ne?
Ich habe Musikmanagement auch studiert und wir haben das seit jetzt 11 Jahren oder 12 Jahren haben wir das angefangen und haben sehr viele Künstler, also dürfen sehr viele Künstler bei uns haben, quasi als Management. Große Künstler und
auch Produzenten.
Ne? Wir haben also wirklich einen großen, großen Katalog und sind immer dabei, uns weiterzuentwickeln. Also unser Ziel ist so ein bisschen so ein kleines Universal zu werden, so mit so einem Konstrukt und ganz vielen Unterlabels drunter und wirklich einfach immer zu wachsen. Und bis jetzt, ja, läuft das wirklich sehr gut. Das ist eine sehr gut funktionierende Firma mit sehr guten Mitarbeitern, sehr guten Partnern. Also es ist wirklich, bin super happy. Was natürlich ich mir ganz wenig auf die Flagge schreiben kann, sondern eher einfach Ronny Bolt. So Ronny Bolt und natürlich Geschäftsführung dort und so weiter. Also ich habe einmal, wie gesagt, RBK als Musikmanagement-Firma. Dann habe ich das R in Wien, das ist ein Barbershop und Tattoo-Laden. Da haben wir schon den zweiten eröffnet in Salzburg, der auch sehr gut läuft und eröffnen jetzt das dritte in Frankfurt.
Oh wow, Glückwunsch.
Ja, wir haben jetzt drei solche Läden und es ist auch jetzt nicht so ein kleiner Tattoo-Laden irgendwo in irgendeinem Keller, sondern es ist wirklich 350 Quadratmeter groß. Nice. Die Investition für das Ding war knapp eine halbe Mille. In Salzburg haben wir es wirklich im Stadtzentrum und ja, also da wurde viel rein investiert, aber er läuft, er wächst, sowohl Tattoo als auch Barber immer wirklich ausgebucht, funktioniert sehr, sehr gut, aber natürlich auch dank der krassen Geschäftsführung. Und jetzt machen wir den nächsten Step, wir machen R Cosmetics. Oh, also wow. Wir werden jetzt Dings, Hautcreme, Haarwachs, Deos, Shampoo, bla bla bla, alles was einfach dazu passt zu einem Barbershop. So. Das ist einfach eine logische Sache. Ja. Und ich bin halt Fan davon, dass wenn ich ein Business habe, dann von diesen Businessen noch weitere Sachen abzuzwacken. Also ja. Jetzt kommt R Kosmetik wirklich auf den Markt. Ich glaube, wir haben 5500 Listungen schon für die Läden. Das wird wirklich ein großes Ding. Ja, also kein kleiner Spaß. Es ist wirklich eine große Sache mit Aufsteller, mit Ding. Wow. Also voll.
Geil.
Voll. Ja, das habe ich. Also R Cosmetics, R, dann Corbeau, wo wir am Anfang gestartet haben mit Merchandise, T-Shirts und so weiter. Jetzt aber immer mehr auf Sachen gehen wie Accessoires, also Brillen, ja. Uhren, Taschen. Und tatsächlich ist das sehr erfolgreich mit den Accessoires. Also wir machen immer noch T-Shirts und Pullis und so weiter für die Fans und für irgendwie so. Aber tatsächlich umsetzen tun wir jetzt mehr mit so Accessoires. Ist auch krass. Also wir haben die Uhr, habe ich nicht mal gepostet, die war ausverkauft. Brille haben wir, glaube ich, an einen Tag oder eineinhalb Tagen ausverkauft. Und so keine kleinen Mengen. Also wirklich krasse Mengen auch noch. Geil. Jetzt machen wir nochmal eine Uhr, nochmal, also das macht auch Spaß, weil ich finde halt Accessoires irgendwie Shirts und so weiter, weißt du, unlimitiert. Weißt du, du kannst unlimitiert viele Drucke auf ein Ding haben. Aber Accessoires wie Brillen und das, was wir halt machen, ist sowohl bei der Kosmetik als auch bei Corbeau ein bisschen vergessen nie die Street, weißt du? Es gibt zum Beispiel, jeder feiert Prada, aber Prada ist einfach verdammt teuer.
Nee,
so.
Ja, ist nicht zugänglich.
Du? Genau, und dann hast du Alternative, ein bisschen wie Zara es macht sozusagen, aber cooler, weil du trägst ja nicht Zara, so, weißt du? Also einfach ein bisschen gucken, was mögen die Leute, was gefällt den Leuten, weil ich bin kein Designer, ich bin nicht wie du, weißt du, was ich meine? Du kennst dich aus, du siehst dann, du weißt alles über jede Tasche, alles über jedes T-Shirt, ich weiß einen Scheiß über nichts, weißt du? So, ich bin, wenn du mich hinsetzt mit Aschraf 6 PM, ich kann mit dem über das Glas reden, aber nicht über Mode, weißt du? Das ist einfach nicht meine Domäne. So, aber ich weiß, was mir gefällt. Ich habe einen bestimmten Stil für mich. Also man könnte in einem Wort sofort erklären, wie ich mich anziehe. Also ich habe schon meinen Stil und es gibt auch Leute, die es mögen, wie ich mich anziehe und und diesen Weg fahren wir. Also Corbeau, wie gesagt. Was haben wir noch alles? Wir hatten eine Zeit lang, also wie gesagt, Wild Crocodile, das haben wir dann wieder eingestellt.
Das mit Karneval?
Karneval hatten wir, haben wir dann auch irgendwann, dadurch, dass das alles ein bisschen Palmos Plastik liiert war, haben wir nach Palmos Plastik sowohl Team Platin als auch Karneval, als auch Ding, diese ganzen Sachen irgendwie ein bisschen gecuttet, weil das war ein Baby von Bones und mir. So, und Bones und ich sind freundschaftlich, also wir schreiben immer noch ständig, sehen uns, dies, das, wisst ihr, so.
Aber öffentlich werdet ihr jetzt nicht mehr.
Nee, weil das Ding ist halt, Palmos Plastik war einfach eine, das war jetzt kein kleiner Spaß, das war wirklich eine große Sache. Und wir wollten das dann nicht so aus, wie soll man sagen, so ausfaden lassen und dann immer noch zusammen plötzlich Werbung machen für Karneval-Wodka oder zusammen Werbung machen für ein Getränk. So, wir haben eine krasse Sache gemacht zusammen. Und wenn wir uns wieder zusammenfinden und zusammen etwas machen, muss wieder eine krasse Sache sein und nicht für einen Eistee. Weißt du so? Und ja, deswegen, ja. Das war halt das Ding. Und ansonsten, Neo. Bei Neo bin ich mit Investor. Da haben wir diese Draginos auf den Markt gebracht.
Gibt es die in Deutschland eigentlich?
Die gab's. So, wir haben aber nur eine bestimmte limitierte Charge gemacht, sozusagen. So,
also alle Deutschen, die es nicht kennen, Österreicher werden es kennen. Das was sind
Achso, du meinst, ob es Dragé-Kekse in Deutschland gibt? Gibt's nicht.
Die gibt's nicht.
Nee, das, also Dragé-Kekse, die Originalen, von denen wir es geklaut haben, gibt's nicht in Deutschland.
Okay.
Nee, aber Dragilino gab's zum Teil. Ja, aber bei Neo, das ist wie gesagt so ein Schokoladen, also so healthy, ohne Zucker und so weiter. Und da bin ich mit drinnen. Immobilien. Wir haben jetzt ein Zinshaus, also so ein, wie sagt man auf Deutsch? Also in Österreich sagt man Zinshaus dazu, ihr sagt Mietshaus.
Ja, aber ich glaube auch Zinshaus gibt es auch.
Zinshaus, bin ich da drin, so quasi ein altes gekauft, renovieren und Wohnungen dann verkaufen. Allgemein Immobilien halt vermieten. Ich habe mehrere Immobilien überall, mache Airbnb damit. Will jetzt in Ibiza was starten mit auch quasi Immobilien und Immobilien vermieten und so. Habe ich was vergessen?
Ne, Schriftsteller bist du nach wie vor.
Ich habe zwei Bücher rausgebracht.
Schriftsteller.
Ich bin Schriftsteller. Podcaster bin ich jetzt.
Ich finde es manchmal schade, dass man so, gut, du bist nicht auf LinkedIn, aber viele in meiner Industrie sind ja auf LinkedIn oder auf Xing. Und da ist ja immer, kannst du alles immer nur chronologisch machen. Das heißt so, das arbeitest du jetzt, davor hast du das.
Ach, krass.
Ist eigentlich voll outdated. Weil gerade wenn du selbstständig bist, dann
machst du voll viele Sachen gleichzeitig.
Und theoretisch müsstest du mehrere Sachen gleichzeitig. Und du musst dich auch entscheiden, was willst du als erstes dastehen haben, was die Leute als erstes sehen.
Krass.
Das ist immer so ein bisschen.
Ist aber andererseits nicht schlecht, weil dann entscheidest du dich ein bisschen dafür, okay, was bist du wirklich? Und bei mir würde ich halt immer schreiben, okay, Musiker, Produzent, bin ich wirklich. Und das neue Ding, also das, wo ich mich reinstürzen will, ist, ich weiß, beim Podcast hatte ich gesagt Kaffee. Ich finde Kaffee auch noch immer interessant. Aber tatsächlich ist jetzt meine große, große Motivation, die ich habe, ist, ein Label zu machen. Also wirklich jetzt in die neue Künstlerbildung, Künstleraufbau, mich da wirklich voll rein zu investieren, auch als Produzent, als A&R, als Marketing, einfach alles, komplett mich rein zu investieren, weil da habe ich oft die Gelegenheit gehabt, Dinge zu machen, konnte es einfach nicht machen, weil einfach zu viel war mit meinen Firmen, mit Management und so weiter. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo alle meine Firmen eigentlich von alleine laufen. Ja. Ich muss dafür nicht mehr wirklich was machen. Und deswegen habe ich mir da Zeit freigeschaufelt und das will ich auf jeden Fall machen.
Deswegen werden wir nachher auch wieder ein paar Demos hören, ne?
Yes. Werbung. Dark Zen wird gesponsert von ESN Elite Sports Nutrition.
ESN bedeutet Sportnahrung in absoluter Premium-Qualität. Hergestellt wird das Ganze in der Nähe von Hamburg nach höchsten internationalen Standards. Der perfekte Partner für sportliche Spitzenleistungen mit Premium-Produkten und High-Performance-Mindset.
Und in der heutigen Werbung geht es um ein Produkt namens IsoClear. Ich probiere mich ja wirklich schon seit längerer Zeit durch das ESN-Sortiment und es kann sich wirklich sehen lassen. Also es gibt Flexpresso, was ich feiere, es gibt ESN, Crank Energy, was ich feiere, es gibt die Riegel, die ich sehr feiere. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist das IsoClear. Es schmeckt wie ein Eistee, hat aber trotzdem 25 Gramm Protein, also bis zu 25 Gramm Protein, wichtig zu sagen. Pro Portion ohne Zucker, Fett und Laktose, also wirklich gut. Man kann es während dem Workout trinken, vor dem Workout, zwischen dem Workout, auf dem Gerät, während du Workout machst, kannst du es auch trinken. Und der Vorteil ist, es ist nicht so heavy wie ein milchiger Proteinshake, sondern es ist einfach ein kleines, klares Eistee-Getränk. Das kannst du sogar trinken, während du spazierst, oben ohne auf Venice Beach und dich gut fühlst. Auch dann ist es gut.
Oder an der Donau.
Oder an der Donau. Meine zwei Lieblingsgeschmackssorten sind auf jeden Fall Peach-Eistee, Lemon-Eistee und Pink Grapefruit ist auch nicht schlecht, aber nur an manchen Tagen. Also an den Freitagen ist es gut.
Gute Qualität hat natürlich seinen Preis, damit ihr trotzdem den ein oder anderen Euro sparen könnt, haben wir einen Code für euch und zwar bekommt ihr mit dem Code RAF mindestens 10%. Kann je nach Aktion mehr werden. Weitere Infos findet ihr auf esn.com/podcast/RAF.
Werbung Ende.
Bevor wir Demos hören, würde ich sagen, wird es Zeit für eine kleine Zeitreise und deswegen Jingle. Wir springen heute ins Jahr 2019.
Boah.
Klingt aktuell, ist aber auch schon wieder 5 Jahre her.
Weiß ich. Ja, das macht immer Angst, wenn man sieht, wie lange Sachen dauern. Also, 2019, ganz klar für mich, Zenit. Die Sofitel-Aktion am 23. August 2019. Ganz komische Episode meines Lebens, weil auch direkt danach Covid kam. So. Mhm. Und das ist, wenn man danach denkt, dass eigentlich nach 2019 alles zu Ende war, war das für mich wie die letzten Tage einer ganz großen Epoche, nämlich der 2016 bis 2019 Epoche. Mhm. Für mich mit Anthrazit, Zenit, das war irgendwie so ein Kreis. Und das war alles 2019. 2019 habe ich auch dann aufgehört, ständig eine Kappe zu tragen. Da habe ich das erste Mal dann angefangen, meine Haare reifen, mir die Haare wachsen zu lassen und dies also vom Style.
Eine bewusste Entscheidung.
Eine bewusste Entscheidung. Aber was war 2019 der Style? Das ist nämlich eine witzige Frage, weil, sag mal, was siehst du 2019? Ich weiß, es ist nicht lange her, aber es ist trotzdem lange her.
Was sehe ich 2019? Ja. 2019 war genau vor Covid, das war so... Es war eigentlich das Ende dieser ganzen Hypebeast-Zeit, wo haben wir letztens schon drüber geredet, wo man Marke auf Marke auf Marke, alles so bunt und so weiter. Es wurde wieder ein bisschen reduzierter. Ich weiß auch, dass damals 2019 wieder Anzüge langsam kamen. Natürlich, das dauert ein bisschen, bis es von Paris nach Mailand, nach Deutschland und Österreich geht. Es war die Zeit, wo Anzüge wieder so ein bisschen kamen, aber natürlich wurde es dann 2020 je gestoppt alles und dann ging es wirklich in Richtung at leisure, also diese ganzen Zuhause. Also Pyjamas, die cool aussehen,
krass.
Sweatpants, weil einfach, das spiegelt halt einfach das Zeitbild. Aber das war 2019, also es wurde wieder ein bisschen reduzierter damals.
Nach 2019? Oder
nee, 2019 hat es schon angefangen. 2019 genau, hat es angefangen.
Der Unterschied zwischen einem Jobbern zu einem Nicht-Jobbern ist, dass der Nicht-Jobbern 2019 schon weiß, was aber die Jobbans dann erst irgendwie 2023 mitbekommen. Ja, das bedeutet, ist mein Job, ja. Ich war 2019 noch auf jeden Fall wirklich, also du hast kein Foto gesehen, wo du nicht zumindest 15 Marken auf einmal erkannt hast, die überhaupt nicht zusammenpassen. Also sogar Nike, Adidas und Puma und Kappa so auf einem Bild. Also es war wirklich schlimm. Also ich habe letztens ein Bild eben mit Abudi gesehen. Ich glaube, das habe ich letztens erzählt. Also es war echt krass. Und ich hatte damals ein Date, wo sie mir auch gesagt hat, ey, dass du dir so viele Marken leisten kannst. Schön, dass du die Valentino Bauchtasche mit Valentino auf deiner Prada-Jacke trägst, mit Prada. So, cool.
Aber cool. Ich bin immer noch sehr stolz auf das Foto, was du gemacht hast, was dann am Times Square hing. Darüber haben wir nie geredet.
Aber welches Foto war das?
Das war das Blaue von blauer Hintergrund, schwarz, Prada.
Ah, XW aber meinst du? Ja, okay, aber XW, da habe ich mich schon gut angezogen.
Ja, das meine ich ja. Wir haben darüber nie geredet, genau. Aber das war schon krass, dass das am Times Square war.
Voll, nee, das war krass. Das war auf jeden Fall krass.
Ja, das war geil. Nee, aber das war 2019. Aber ich habe mir 2019 ausgeholt, weil du gerade schon sagst, du hattest viele Entscheidungen zu treffen, die auch... ja, die dann auch spürbar waren, also die jeder mitbekommen hat.
Voll.
Ich habe aufgehört
mit Musik.
Genau. Ja. Du hast Beziehungen angesprochen, die du beendet hast und so weiter. Alles Entscheidungen, die ja nicht einfach waren. Mhm. Ist es bei dir so, dass wenn du so Entscheidungen triffst, die so schwerwiegend sind, tut es erstmal weh oder fällt eine Last von deinen Schultern?
Fällt eine Last von den Schultern. Zuerst mal, wenn du dich dazu entschieden hast, die Entscheidung zu treffen. Allerdings musst du es danach dann durchführen und dann kommt die neue Last. So. Aber wenn du dann alles geschafft hast, natürlich eine große Befreiung, die manchmal aber auch schmerzhaft ist. Es war alles wirklich, wirklich schmerzhaft 2019. Merkt man auch, wenn man Zenit hört, es ist ein trauriges Album. Es hat einen traurigen... Ich sag ganz ehrlich, ich feiere das Album. Es ist gut, es war ein richtig gutes Album, aber Leute können es nicht mitempfinden, weil sie nicht in der Situation in meiner Seele waren. So, die haben nicht gemerkt, wie es einem geht. Und sowohl Zenit als auch Zukunft, wobei ich bei Zukunft noch viel mehr, da war ich viel mehr wütend. So, und da hört man mehr Wut. Aber bei Zenit war ich es war eine sehr traurige Zeit. Und die höre ich, wenn ich die Songs höre.
Ich habe letztens ein schönes Zitat gehört zum Thema Last und Trauer. Mhm. Von diesem einen Typen, der immer YouTube macht, der britische Inder. Siehst du das nicht aus wie ein britischer Inder? Weißt du, wen ich meine? Der hat immer auch ganz viele Gäste.
Mois. Nee. Wen meinst du?
Ich sag's dir da, ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Auf jeden Fall, der hat zum Thema Trauer und Last gesagt: Stell dir vor, Trauer und Last ist ein Stein, der in deiner Tasche ist, ein schwerer Stein. So, und er hat gesagt, der ist in deiner Tasche und der wird auch nicht raus, der bleibt dort.
Und ist Trauer und Last ein Stein oder sind es zwei verschiedene Steine?
Ist ein Stein.
Ein Stein, der heißt Trauer und Last.
Ja, ein Stein, dein Stein kann Trauer heißen, dein Stein kann Last heißen.
Kennst du noch die alten Borat-Dinger, wo es gar nicht verstanden? But what you mean with is a stone cold?
Das ist so geil. It's a good stone. Muss ich eigentlich wieder gucken, weißt du, was ich letztens geguckt habe? Zoolander habe ich wieder geguckt.
Ach krass, okay. Aber Borat kennen wahrscheinlich die Leute gar nicht. Okay, Trauer und Last.
Auf jeden Fall, du hast diesen Stein in der Tasche und der wird auch nicht kleiner. Aber du wirst stärker. Und deswegen wird der Stein einfach leichter.
Könnte auch von meinem Freund Pedram sein, der Spruch auf jeden Fall. War es Pedram? Okay. Ja, stimmt aber. Ich meine, im Grunde genommen stimmt schon. Ich habe auch mal was Ähnliches gesagt. Und zwar habe ich ja mal gesagt, wenn die Last für die Liebe zu groß ist, wird nicht die Liebe los, sondern wird die Last los. Genau. Irgendwann habe ich darüber nochmal nachgedacht und mir gedacht, ey, es gibt keine Liebe ohne Last. Mhm. Du musst einfach nur stark genug werden, um diese Last abzublocken. Ja. So, und das ist das Ding. Und stimmt, da hat der indisch-englische Influencer auf jeden Fall recht, dass wenn du stärker bist, kannst du Last einfach mehr. Ja. You can carry the last man on your shoulders.
Ey, ich würde sagen, das war die Zeitreise.
Ja. Ey.
Und ich würde sagen, wir springen direkt in die nächste Kategorie. Vorhin schon ein bisschen angeteasert.
Ja.
Out of the Dark.
Oh yes. Ich muss immer noch diesen Jingle ändern lassen, wo der Drache singt. Also das jedes Mal denke ich an Out of the Dark. Schlimme.
So, wir drehen uns Richtung Screen, für alle, die es nicht sehen.
Ich bin auch sehr gespannt auf die Reaction von den Künstlern, wenn die das danach sehen.
Schreiben echt viele,
echt?
Die sich bedanken. Krass. Das sind bestimmt die meinen, bei dir, du liest es eh nicht.
Ich lese tatsächlich auch keine DMs mehr. Eben. Das ist, nicht aus Arroganz, sondern aus Selbstschutz.
Den du gefeiert hast, der wie Post Malone, Oberkörper.
Ocean.
Hat sich voll nett bedankt.
Ach, krass, ja, dann ja, danke, Mann. Zurück an Ocean. Ja, danke.
Und diese auch so gut findest, Ambra?
Ambra, ja, ja.
Mit auch der, bedankt.
Genau, tatsächlich bin ich über Amras Profil auf Spotify, auf noch andere Künstler, also da gibt es so eine ganze Bubble um sie rum, die krass, wirklich stark sind, krass. Wahnsinn, also krass. Sie und ich habe vergessen, wie der Typ heißt, aber wirklich so eine Künstlerbubble, die richtig stark sind, deswegen ist eine meiner Lieblingsrubriken, die Out of the Dark.
Dann würde ich sagen, legen wir direkt los.
Long G.
Long G mit Gore-Tex.
Gore-Tex, gute Kriegt Geschichte.
Gore-Tex.
Bisschen Zeit, bin gar nicht in der Stadt, doch ich schwör, ich schreib dir und ich weiß nicht, was du meinst mit tausend Fehlern meiner Seite. Fünf Jungs in der Kiste, Richtung Mut auf 10%, läuft noch mehr Geo, die Q7 bis ans Ziel. Gib mir bisschen Zeit, bin gar nicht in der Stadt, doch ich schwör, ich schreib dir und ich weiß nicht, was du meinst mit tausend Fehlern meiner Seite. Fünf Jungs in der Kiste, Richtung Mut auf 10%, läuft noch mehr Geo, die Q7 bis ans Ziel. Gore-Tex, Butterbag an der Seite. Oh, mein Bro läuft in Liga 01. Wird geboren und sterb in der Five. Kann es sein, dass du wegen mir weinst? Kann es sein, dass du über mich schreibst? Leg mein Herz so wie Whisky auf Eis. Regentropfen auf Windschutzscheiben. Nächste Clubshow in meiner Stadt muss ein Backstage schwein. Und jede Erwartung, die ich an mich selbst habe, ist größer als alles, was ich mit dir teile. Immer noch altbar.
Okay, halt. Also das Ding ist, eine Sache, die ich richtig feier bei Songs allgemein, ist, wenn der Song losgeht und ich check den Rhythmus nicht, weißt du? So, das, mhm. das hatte ich mhm. ganz oft bei Bubar-Songs, da, mhm. weißt du, du weißt nicht, okay, kommt jetzt die Kiko, kommt jetzt die mhm. Kiko, kommt jetzt die Kiko, das war auch am Anfang, habe ich überhaupt nicht verstanden, in welche Richtung das geht, wird's Trap-Song, wird's das? Und das fand ich richtig geil, krasse Stimme. Okay, fangen wir einfach direkt an mit unseren Bewertungen, die wir haben. Wir haben ein sehr schlechtes Gedächtnis, wissen die Leute vom Podcast inzwischen schon. Das erste war immer?
Musik, dann war Text
okay,
und Look.
Okay, passt. Also von Musik her fand ich's geil. So von der Stil, der Musikstil gefällt mir. Mir gefällt die Produktion, wie es gemacht wurde, eben wie gesagt mit dem Reinkommen. Allerdings ist jetzt nichts, wo ich mir denke, boah, hat mich umgebracht, so vom Ding her. Das heißt, so von der Musik her selbst, ich zähle seine Stimme aber auch zur Musik und seine Stimme ist sehr geil. Das heißt, ich gebe mir eine 7,5. Geile Stimme. Beat, Bombe, aber nicht so, dass er mich umbringt. Also 7,5. Ja, Text, muss ich ehrlich sagen, ist mir nicht so viel hängen geblieben, außer mit 5 Jungs und Dings halt nicht so viel hängen geblieben. So sage ich eine 6 vom Text her. Und vom Look her, fängst du an, bitte?
Ich fand's cool. Also musikalisch würde ich's hören. Würde ich auch in meine Playlist packen, wenn ich eine hätte. Ich habe eine zu Hause. Also natürlich meine persönliche würde ich hören.
Und wir haben eine mit Dax.
Definitiv. Ich finde ihn cool. Er sieht mega cool aus. Stil ist cool. Also hat so sein ganz eigenes mit diesem Hermes-Gürtel, natürlich mit der Gore-Tex-Jacke, mit dieser Prada-Bag. Ich finde, er sieht voll lieb aus, Mann. Weißt
okay.
du?
Also
er
Wie
sieht,
lieb, also nett.
Er sieht, ja, er sieht gut sympathisch
okay,
aus.
Okay, verstehe.
Er sieht
verstehe,
sympathisch
verstehe.
Aus, er sieht gut aus. Also
okay.
Ich feiere den Typen.
Also für mich, Luke finde ich ihn selber, finde ich auch cool, sieht cool aus. Das Ding ist, ehrlich gesagt, und ein ganz großes Sorry an den, der das Video gemacht hat, wenn ich das Lied höre, ohne Video, würde ich es mehr feiern als mit Video.
Ehrlich?
Und nicht wegen ihm, nicht wegen seiner Performance und so weiter, sondern es ist mir zu hell. Weißt du, was ich meine? Es ist so zu viel, so dann auf Ding und zu, ich weiß nicht, mir nimmt das Video die Mystik ein bisschen.
Okay.
So, ich fand die Live-Szenen ganz gut. Ich finde da auch, wo er so aus dem
Auto
auch okay und diese eine, wo er komplett kagul und alles, fand ich auch geil.
In dem Feld da, oder was?
Ja, genau. Ja, aber manche Szenen waren mir einfach zu random, so weißt du? So, also das ist so für mich Look. Er selber 8. Durch das Video gehe ich so auf 6.
Okay, krass.
Sorry an den Videotypen. Respekt trotzdem, dass ihr eure Energie da reinsteckt und Dinge, aber Geschmäcker sind Geschmäcker.
Das stimmt.
Right. Passt, next.
Springen wir zum nächsten. Da haben wir 3 LNA. Tutto passa.
Alna. Oder
Elna? Ich weiß nicht.
Achso, vielleicht, okay. So das Arabische. Atari, Bombe.
Lipstick, rot, meine Haare dunkelschwarz. Ich sag tutto passa, meine High Heels auf dem Gas. Lieber fahr ich weg, als hier ohne ihn zu sein. Lieber schlaf ich gar nicht, als mich neben ihm ein. Lipstick, rot, meine Haare dunkelschwarz. Ich sag tutto passa, meine High Heels auf dem Gas. Lieber fahr ich weg, als hier ohne ihn zu sein. Lieber schlaf ich gar nicht, als mich neben ihm ein. Heartbeat, Dopamin, er liebt mich, ich liebe ihn. T-Shirt, weiß und blaue Jeans, Tränen weinen wegen ihm. 6-1-4, tutto passa und doch wir. Mering, dann bis Hermann Platz, 8 Minuten nur zu ihm. 8 Minuten nur zu ihm. 6-1-4, Tränen weinen wegen ihm. Heartbeat, Dopamin, 8 Minuten nur zu ihm.
Jawohl, ganz kurz Stopp, ganz kurz Pause. 6-1-4. 8 Minuten nur zu ihm, 6-1-4, stehe ich auf der Leitung, was?
Ich verstehe es nicht, I'm sorry.
Gerade, was sie meint. 6-6-1-4, ah, okay, wahrscheinlich Neukölln oder so, wegen 4-4-4, okay, weiter.
Oder von 6-1.
Tränen weinen wegen ihm, Heartbeat, Dopamin. Alle Fenster offen, meine Haare fehlen im Wind. In einem Mut verlauf, wenn ich mit dir zusammen bin. Auch wenn wir es nicht mehr sind, auch wenn wir es nie mehr sind. Verlauf mit dir, weil du der eine bist. Lipstick rot, meine Haare dunkelschwarz.
Spaß. Also ich freue mich natürlich über die italienische Flagge. Am Ende ist irgendwie immer mehr Italiener am Start. Grande. Ja, auf jeden Fall finde ich gut. Also Musik ist für mich, also von der Produktion, sowohl von der Produktion her, als auch von der Stimme, als auch von dem ganzen Ding richtig gut. Also für mich eine 9. Also musikalisch wirklich sehr, sehr stark. Ich finde ihre Stimme sehr angenehm. Ich finde, die Melodie bleibt mir sofort hängen. Also habe ich jetzt im Kopf. Und dann kommen wir gleich weiter zu Text. Ich kann natürlich die Worte wie Dopamin und so weiter, das habe ich schon so oft gehört, dass es mich ein bisschen nervt, das zu hören, immer wieder, muss ich sagen. Aber mir ist ich könnte die Hook jetzt schon mitsingen. Also ich habe den Song gehört und konnte, während die Hook kommt, mitsingen. Das ist ein Mega-Zeichen. So, also ich komme mir vor wie Dieter Bohlen gerade. Hey, mega, komm jetzt hier. Nee, aber ist ein gutes Zeichen. So ist textlich also auch gut. Also auch ein paar Sachen sind mir hängen geblieben. So Hermannplatz bis, ich weiß nicht wo, 8 Minuten zu dir, ist mir im Kopf geblieben.
6-1-Doppel-4.
Nee, aber noch ein paar Sachen sind mir, immer wieder hatte ich einen kleinen Schmunzler oder dachte mir, okay, das bleibt mir hängen im Kopf. Also textlich auch eine 8. Und Look,
jetzt sind wir wieder bei Berlin.
Ja, was.
Wir sind da bei Berlin. Ist halt Berlin. So. Das Ding ist, ich muss immer daran denken, immer wenn ich das sehe, denke ich immer sofort an Haiti.
Ah.
Damals so,
okay,
weißt du?
Okay, krass. Ich hätte nicht an Haiti gedacht, aber ich weiß, was du meinst. Was mich ein bisschen stört, ehrlich gesagt, ich wohne in Berlin. Ich gehe da spazieren. Jeden Tag. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass du... Ich bin sehr für Individualität im Stil und im Look. Das Problem ist, dass wenn ich den 10. vorbeilaufen sehe mit der verwaschenen Trainingsanzug, top in violett und grün und irgendwas von einem Haar, ist es halt schon der 10. Weißt du, was ich meine? Und das unterscheidet sich dann für mich nicht mehr von Gabba oder von Ding, wo der 10. mit...
Gabba. Wissen die Leute, was Gabba ist?
Nee, okay.
Gabba war, wann war das?
Keine Ahnung, Ende der 90er hat man Anfang eine Kappe immer hinten so getragen. Also das ist jetzt nur als Beispiel für uniformiert sozusagen. Ja. Das ist mir dann auch schon zu uniformiert. Einfach, ich kenne den Style auswendig. Weißt du, was ich meine?
Ich komme selber aus Berlin, so, weißt du?
Genau.
Aber ich persönlich habe diesen Stil noch nie gefeiert, dieses leicht abgefeiert. Ich verstehe es vom Subkulturansatz her, weißt du? Feiere ich auch und ich finde auch cool, dass so ganz, vor allem die Generation, die jetzt so 16 bis Anfang 20 ist, so ihre Subkultur hat und viel abkupfert davon, von dem, was es schon mal
90ern,
gab.
Von 90ern, ja, klar, ne? Klar.
Aber mir fehlt dann so ein Stück weit so ein Individualität.
Genau, das ist halt für mich auch dasselbe. Also ich finde, die hat einen guten Look. Mhm. Ich habe tatsächlich was so dunkel, dass ich die Brille kurz runtergeben musste. Aber an sich hat die einen guten Look. Aber es ist für mich auch jetzt nicht quasi so, wo ich mir denke, boah, krass, okay, so, was für ein krasser Stil. Als ich Chiago zum Beispiel gesehen habe, das erste Mal, dachte ich mir, okay, krass, der, also alles auf einmal. Weißt du, was ich meine? Das ist eine Erscheinung, so wirklich ein Stil oder auch Domiziano und so weiter. Mhm. Das war für mich auch ganz anders, was ganz anderes von meiner Welt. Aber es war halt, okay, alles klar, das. Da würde ich jetzt nicht sagen, okay, das ist ein krass einzigartiger Stil, aber an sich auch gut. Und die anderen Sachen sind ja auch super, deswegen... Elna, tutto passa, top, gut, ja.
Tutto bene.
Ja, tutto bene, da posto.
Haben wir eine Note gegeben für Luke?
Achso, für Luke, weiß nicht, 7,5.
Alright. Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Demo von Fuego 201, was du brauchst.
Ich bin gespannt, was ich brauche.
Ich bin ein Player, shoot ein paar Würfe und laufe the nice. War nie auf der College, doch komm auf die Party, als wär's for life. American Hustle, American Burger und dazu paar Fries. Ich sitze kurz an dem Traction von Peso und billigen Slides. Bilber Platz 1, versuch mich zu stoppen, es ist nicht so leicht. Mach ein paar Features mit amerikanischen Ex und nur Hure, so stirbst einfach Neid. Bin in der Kitchen, in Gönner, sie sippen. Sie ist Geburtstag, so hart, weiche Lippen. Eine Bestellung wie Curry-Rest schicken. Wieso lässt du dich in der Trap nicht mehr blicken? Sie ist Diplom-Informatikerin. Ich bin vor Ego, ich mach ihr ein Kind. Stehe auf Frauen mit Griffs in der Birne. Es hat seinen Sinn. Ich sag der Bitch, ich bin alles, was du in deinem Leben noch brauchst.
Ich will ein Porsche direkt vor der Einfahrt, ich hab ihn gekauft. Sag diesen Kellner den Uhren, so wenn ich will, geht es aufs Haus. Sie stehen mir einfach zu fragen, ich hab ihnen das gar nicht erlaubt. Ich sag der Bitch...
Halt. Schaut an den Kellner den Hurensohn. Also das Ding ist, für mich, wenn ich so alte Trap-Beats höre, ist es für mich tatsächlich schon wieder erfrischend, weil ich solche Beats, für mich Buba 2012 oder 2011, deswegen ist für mich erfrischend, wenn ich sowas wieder höre. Ich denke mir, ah, cool. Dann weiß ich aber nicht, ob er das so meint, okay, ich mache jetzt ein Beat wie 2011, so ich mache das in diesem Stil, oder ob er jetzt meint, okay, das ist der neue Shit. So, das kann ich gerade nicht rausfinden, wie er das meint. Aber ja, an sich von der Musik könnte es entweder eine 8 sein, weil das so gewollt ist, oder eine 2, weil es komplett für mich aus der Zeit ist, so, weißt du? So, also ich kann mich noch nicht entscheiden zwischen 2 und 8. Eins von beiden, so, weißt du?
Springen wir zum Text.
Er hatte tatsächlich eine Line, wo ich lachen musste. Ich weiß nicht, was sie gearbeitet hat, Diplom-Informatikerin oder irgendwie sowas. Und da habe ich kurz geschmunzelt, weil ich mir dachte, okay, es ist sehr geistreich, weißt du? Weil das ist... Sie ist Diplom-Informatikerin, nicht, sie ist Kassiererin, sie ist Solarium-Arbeiterin, sie ist Diplom-Informatikerin. Ich glaube, es war das Wort. Ich weiß nicht, ob es das war.
Was ist mit der? Es gibt viele Botox-Lines, aber die war auch nicht schlecht.
Die habe ich nicht verstanden. Also da habe ich abgeschalten. So.
Botox, aber hat weiche Lippen.
Hat man von Botox harte Lippen?
Nee, aber Botox ist ja so, dass hier alles so.
Ah.
Es wird nicht hart, aber.
Ich glaube, er hat es gar nicht gemeint. Halt, ich glaube, er meinte einfach, ja, sie hat so viel Botox drin, dass sie weiche Lippen. Also,
ich fand es lustig.
Ja, okay, ich nicht. Also keine Ahnung, ich habe ab dem Moment von Botox habe ich abgeschaltet, wie ich sehen Sie Botox-Lines und so weiter. Spätestens Shindy hat die Botox-Geschichte auf einen Höhepunkt gebracht. Aber ja, keine Ahnung. Ich sag textlich ist okay, er kann schreiben, er kann das, was er macht, auf jeden Fall. Würde ich ihm eine 7 geben.
Ist das so jemand, wo du sagst, du würdest gerne noch was anderes hören, damit du es verstehst?
Tatsächlich, ja. Voll. Weil das Ding ist, den ersten habe ich verstanden. Mhm. Also den boah, das ist auch immer ein Name, sollten wir auch immer beurteilen. So, erste war Big John.
Long J.
Long J, krass, oder Big John. Long J. Zweite war mit 3, Elena.
Ich glaube Elena, ja.
Genau, Elena. Erst Fuego 201. Bei den ersten zwei weiß ich ungefähr, kann ich einen kategorisieren, was sie sind. Bei Fuego 201 habe ich noch keine Ahnung.
Kein Plan. Weil, könnte auch irgend so einer, so ein Hispanic sein, der...
Naja.
Na, der Name meine ich nur. Also vom Namen her.
Achso, das meinst du. Ja, okay. Okay, Luke, du?
Ich mag das, man halt, ich mag Leute, wo du es nicht erwartest. Wo du komplett was anderes erwartest. Das mag ich halt an ihm.
Und was findest du nicht erwartet? Also was findest du unerwartet?
Ich hätte nicht gesagt, dass er, also er kommt mir nicht so rüber vom Optischen, wie er rappt, und das mag ich. Sowas finde ich erfrischend. Also sieht halt aus wie Stefan aus der 13a. Also, so, weißt du, und dann auf einmal ist er aber Fuego 201.
Okay. Ja.
Vom Stil her ist halt, ich meine, hier diese College-Lederjacke und so ist halt...
Ja. Also Stefan 13a, jetzt für mich ist halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, Russe, vielleicht Ding, keine Ahnung, sowas, nicht, so Ostblock-Ding.
Aber ich finde ihn interessant, also vom
Look. Ja, ich gebe trotzdem, weil es fällt mir immer schwer, so eine schlechtere Note unter Anführungszeichen zu geben. Nicht, weil ich ein zu gutmütiger Mensch bin, sondern eher darum, weil ich halt weiß, dass Künstler, das ist kein Spaß, das ist einfach, die stecken da Energie rein, die stecken nicht nur Energie rein, dass die da ein Video rappen und bla bla bla, und auch wenn man im Text immer sagt, mir ist es scheißegal, ich mache einfach so, es ist nicht scheißegal, man macht nicht einfach so, da steckt seine ganze Seele drin, deswegen muss man immer vorsichtig damit umgehen, und es ist immer eine persönliche Meinung, aber ich gebe eine 5.
Aber also, was würdest du dann für einen Tipp geben?
Das ist das Problem mit Tipps, weißt du, weil ich habe eigentlich keine Tipps zu geben, weil er ist, was er ist, weißt du, was ich meine? Und wenn ich ihm jetzt sagen würde, ey, tätowier dir dein Gesicht zu, damit du irgendwie was Einzigartiges hast, weißt du, dann ist das in seine Kunst reinpfuschen, deswegen muss man aufpassen mit Tipps geben. Ich würde keinen Tipp geben.
Also bleibst du dabei, und wir wiederholen zum dritten Mal, theoretisch kann es den Künstlern komplett wurscht sein, was du sagst.
Genau.
Okay.
Komplett scheißegal, was ich sag.
Okay.
Egal, auch wenn ich in 10 Jahren noch da sitze mit komplett Haare Platin, ist es immer noch scheißegal, was ich sage.
Okay.
Ist nur meine eigene Meinung.
Dann würde ich sagen, schließen wir das ab und kommen und beantworten ein paar Fragen,
yes,
wo es den Leuten, glaube ich, nicht scheißegal ist.
Halt, los geht's. Los geht's. Starre gerade gegen die Decke, höre das Requiem von Mozart. So, so krass. Right?
Ich lieb's immer noch. So, wir haben eine Frage bekommen von Ben. Ben schreibt, hör zu. Du bist 20, hast kein Geld, Schulden, bist in einem Job gefangen.
Das bin ich. Das bin ich.
Bist in einem Job Geld gefangen, der dir Probleme macht, bist Künstler, Produzent, hast dein Studio und Equipment verloren und hast privat fast alles verloren. Plus in einer tiefen, depressiven Phase. Mhm. Was würde Raf Camora tun?
Raf Camora hat damals Therapie vor dem Album geschrieben. Das war genau mein Leben. Ich war 20, weil ich meine, er schreibt aus meinem Leben. Das war genau das. Mir wurde zweimal eingebrochen in meine Wohnung in Berlin. Einmal in der Boxhagener Straße und einmal in der Rigaer Straße und zweimal war mein Equipment weg.
Krass.
Ne, richtig scheiße. Und ich war 20, hatte kein Geld, und war in einer tief depressiven Phase.
Was hast du gemacht?
Therapie vor dem Album geschrieben. Und das Ding ist, ich habe Gott sei Dank einen Tunnelblick, den meiner Meinung nach kenne ich wenige Leute, die diesen Tunnelblick haben. Tatsächlich Noisy, Contra K, bisschen Yoshimitsu. Tatsächlich, auch eine andere Art von Tunnelblick, aber das sind so, ich denke da gar nicht mehr viel drüber nach, sondern ich gehe einfach voran. Ich mache einfach und mache und mache und mache und man hört dann vielleicht an der Musik, die ich mache oder an dem, wie ich aussehe oder so, sieht man, mir geht's scheiße und alles kaputt, aber ich gehe nach vorne, ich mache einfach.
Weil es der einzige Ausweg ist.
Der einzige Ausweg. Geht nur nach vorne. Ich habe immer noch, ich meine, ey, die Leute sollen nicht denken, dass in einem Leben wie, keine Ahnung, man ist finanziell abgesichert, man hat es irgendwie geschafft und bla bla. Man soll nicht denken, dass immer alle Tage immer schön sind. Mhm. Manchmal habe ich Tage, wo ich auch aufwache und mir denke, wow, hart. So, dann gehe ich trainieren, höre, wenn es mir schlecht geht, dann vielleicht sowas wie Metallica oder Sepultura oder Pantera. Und nach dem dritten Satz Bank drücken, machst du die Augen langsam auf und langsam geht's wieder. So, weißt du? Aber einfach durchhalten. Einfach durchhalten. So, das ist das Wichtigste.
Würdest du sagen, wenn du jetzt zurückblickst auf die Probleme, die du damals hattest, sind sie vielleicht damals größer, als sie erscheinen? Die Probleme? Das heißt.
Ja, hundertprozentig. Also es gibt Probleme, die ein junger Mensch teilweise hat, die eigentlich relativ unnötig sind, muss man schon sagen. Aber am Ende des Tages sind sie dann für mich jetzt unnötig. Damals waren sie das. Waren es wirkliche, echte Probleme. Weil das Ding ist halt, nur weil du, wie du schon sagst, weißt du, weil du dann gewachsen bist und dieser Laststein in der Tasche ist plötzlich für dich, ey, ein kleiner Golfball, war es damals trotzdem eine Kettlebell, weißt du so. Und natürlich siehst du jetzt diese Kettlebell, die damals für dich eine Kettlebell war, als Golfball, aber damals war es halt ein echtes Problem. Allerdings, den einzigen Tipp, den ich mir selber damals geben kann oder würde, ist ein ganz, ganz wesentlicher, nämlich, auch wenn man das Gefühl hat, dass alles auf einem zusammenbricht und man eigentlich stirbt, weißt du, man denkt, okay, man stirbt, es gibt keinen Ausweg. Man wacht am nächsten Tag wieder auf und es geht weiter. Es geht einfach weiter. Und das habe ich immer wieder gemerkt, so auch manchmal in Situationen, wo ich mir dachte, okay, gut, das durch. Ich werde jetzt sterben. So, man stirbt nicht. Es geht weiter und es wird wieder ein Moment kommen, in den meisten Fällen, wo es wieder geht.
Schön gesagt.
Dankeschön.
Ich habe auch mal was gehört, dass es war auch, gibt ja mal ganz viele diese Zitate auf TikTok und auf Instagram und 99% sehr Bullshit, aber einmal habe ich von irgendwem, es war irgendein Asiate, der hat irgendwas gesagt und der hat gesagt, weil so eine ähnliche Frage kam, der hat gesagt, ey, eigentlich ist ganz einfach. In deinen 20ern solltest du nur das finden, was deine Leidenschaft ist. In den 30ern solltest du deine Leidenschaft professionalisieren. Das heißt, eine Berufung draus machen, einen Beruf draus machen. Ja. Egal, ob jetzt angestellt oder selbstständig.
Okay.
Und ab den 40ern ist Geld verdienen erst angesagt.
Erst Geld verdienen?
Ja.
Okay, krass.
Weil theoretisch ist das, was du in deinen 40ern, 50ern verdienen wirst, wenn du es so machst, viel, viel mehr gemessen nach dem, was du in deinen 20ern. Also eigentlich, ich meine, ich kenne auch wenig Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, die die
ab 40 Paarer machen.
Die aber unter 30 Geld hatten.
Ach so, ja, klar, natürlich, niemand. Also das Ding ist halt, wenn ich zum Beispiel in Ibiza gehe und ich sehe an irgendeinem Porsche 50.000 oder Ushuaia 50.000 Euro Tisch und die sind 25, können nur Fußballspieler oder Drogendealer, ganz gute, oder, Digga, weißt du, oder Betrüger. Oder
dritte, vierte Generation.
Also genau, dritte, vierte Generation reich, auf jeden Fall.
Also von daher. Also, Kopf hoch in dem Sinne, sagst du?
Kopf hoch, einfach weitermachen. Also wenn er, wie gesagt, in dieser Situation ist, einfach weitermachen. Weil es bringt überhaupt nichts. Er hat überhaupt nichts davon, wenn er jetzt da sich weiter eingräbt. Man profitiert von solchen Momenten. Man profitiert von Depressionen, man profitiert von Wut, man profitiert von all diesen Emotionen. Die Emotionen sind so viel wert. So viel wert, dass ich mir an manchen glücklichen Tagen einen Liebeskummer gewünscht habe, weil ich mir dachte, boah, ich will einen geilen Liebeskummer-Track schreiben, aber ich habe keinen Liebeskummer. Weißt du, was ich meine? Manchmal ist es wirklich sehr, sehr, sehr viel wert. Heid.
Ich würde sagen,
weiter geht's.
Danke für deine Antwort und nicht Dankeschön. Weiter geht's. Wir sind fertig.
Ah, wir sind fertig?
Wir sind fertig.
Krass, okay. Heftig, wie schnell das immer vergeht. Ja. Dankeschön fürs Zuhören und wir sehen uns bei der nächsten Folge.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Am Tag sind wir noch. DarkZen wird gesponsert von ESN Elite Sports Nutrition.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.